Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Solloch. Guten Tag. In dieser Stunde darf ich mich mit der Schriftstellerin Susanne Schädlich unterhalten. Frau Schädlich, guten Tag.
Guten Tag.
Aber Schriftstellerin, man sagt das so leichthin, ist das denn überhaupt der Beruf, von dem Sie immer geträumt haben?
Na, geträumt vielleicht nicht, aber ich habe schon ganz früh angefangen zu schreiben. Also das war irgendwie zu Hause. Ich sah immer meinen Vater, der schrieb am Tisch. Das war geheimnisvoll.
Der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich.
Genau, der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich. Und ich habe viel gelesen und dann schon als Kind entstand auch der Wunsch, selber Zeilen zu Papier zu bringen. Und das war natürlich sehr praktisch, dass ich dann eine jüngere Schwester bekam, 8 Jahre jünger. Und für die habe ich dann Bücher geschrieben. Und auch illustriert.
Und sie war ein dankbares Publikum, nehme
ich an. Sie war ein sehr dankbares Publikum, genau, mein erstes.
Jetzt haben Sie gerade bestritten, dass es ein Traum gewesen sei, Schriftstellerin zu werden, haben stattdessen das etwas neutralere Wort Wunsch verwendet. Es kommt mir in Ihrem neuen Buch phasenweise so vor, als würden Sie sich von Ihrem Beruf geradezu wegträumen und hinträumen zu einem anderen, zu dem der Privatdetektivin. Wäre das was fürs alternative Leben der Susanne Schädlich?
Also oft ist es ja so, dass ich Bücher schreibe, in denen das eine vom anderen nicht zu trennen ist. Also ich begebe mich ja oft bei den Büchern, bei Immer wieder Dezember, bei Herr Hübner und die sibirische Nachtigall und jetzt auch bei diesem Buch auf Spurensuche nach Geschichten, die vergessen wurden, ja, auf die ich zufällig stoße. Und dann geht natürlich die detektivische Arbeit los. Wie dann das Buch entsteht, das ist die zweite Frage. Aber für mich ist es eben, wie gesagt, oft untrennbar miteinander verbunden.
Ja, aber der Unterschied zu den anderen Büchern liegt vielleicht darin, dass Sie hier in eine ganz konkrete Rolle schlüpfen. Jedenfalls überlegen Sie sich immer wieder, was würde Miss Marple wohl jetzt tun, um Klarheit in den Fall zu bringen? Was würde ich jetzt tun, wenn ich Miss Marple wäre? Wie weit reichte denn tatsächlich in diesen Monaten und Jahren, in denen Sie sich mit dem Buch beschäftigt haben, Ihre Identifikation mit dieser Dame, die doch mindestens 20, 25 Jahre älter ist als Sie und sowieso auch, würde ich jetzt jedenfalls sagen, dem Anschein nach komplett anders?
Das hatte natürlich einen ganz konkreten Anlass. Die Idee dazu kam mir, als ich tatsächlich in London stand, das erste Mal auf Recherchereise in London war, um ins Archiv zu gehen und die Briefe, um die es hier geht, zu finden und zu lesen. Und plötzlich stand ich Paddington Station. Und da fiel mir sofort der berühmte Roman von Agatha Christie ein, 16:50 Uhr ab Paddington. Und die Idee oder die Überlegung, wie mache ich das? Ich will das ja natürlich auch nicht nur in der DDR spielen lassen. Es soll nicht ein reines DDR-Buch sein. Es hat was mit England zu tun. Es hat was mit heute zu tun. Und da kam mir irgendwie diese Miss Marple entgegen. Und die ist mir sowieso sympathisch. Ja, diese ältere Dame, die sich ja immer auch gegen Widerstände durchsetzt und sucht und findet und aufklärt.
So ein paar Stichworte haben Sie schon genannt. Briefe, DDR, England, London. Ihr neues Buch heißt Briefe ohne Unterschrift, wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte. Und es behandelt ein bislang doch eher unbekanntes Kapitel oder vergessenes Kapitel in der Geschichte des Kalten Krieges. Was das genau für eine Geschichte ist und warum sie unbedingt erzählt werden musste, darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde und natürlich auch Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Musica Antiqua Köln unter Reinhard Göbel war das mit dem dritten Satz der Sinfonia Spirituosa D-Dur von Georg Philipp Telemann. Unser heutiger Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur, die Schriftstellerin Susanne Schädlich, hat sich diese Musik gewünscht. Und zwar warum?
Ich habe früher selber viel Telemann gespielt, allerdings auf der Flöte. Mhm. Blockflöte, Alt und Sopran. Ja, ich liebe einfach Telemann.
Und lieben Sie auch noch Ihre Flöte?
Ich liebe meine Flöte, aber sie liegt etwas lieblos in der Gegend rum. Ich habe mich meinem anderen Metier gewidmet.
Vielleicht müssen Sie Ihrer Flöte mal wieder Ihre Liebe zeigen.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit probiert. Aber dann war ich so nervös beim Vorspiel und habe mich so oft verspielt, dass ich dachte, ach nee, die Buchstaben sind doch mehr meine Sache als die Töne.
Radio macht Mut, Radio macht mutig und Radio macht Angst und das oft mit einfachsten Mitteln. Davon, Frau Schädlich, erzählen Sie in Ihrem neuen Buch Briefe ohne Unterschrift, wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte. Das war eine Sendung, in der in den Jahren 1949 bis 1974 Briefe von DDR-Bürgern vorgelesen wurden, meistens Briefe, die von Seelennot und materieller Not der Menschen berichteten, von Unfreiheit und psychischer Bedrängung, manchmal indes auch Briefe von Anhängern des Regimes, jedenfalls immer Briefe, die nachvollziehbarerweise nicht unterschrieben waren, weshalb die Sendung schlicht Briefe ohne Unterschrift hieß. Und es war offenbar eine elektrisierende Sendung, deren genauere Geschichte wir gleich erzählen wollen, wie auch die Geschichte ihrer detektivischen Recherche. Aber zunächst möchte ich Sie bitten, für einen ersten Eindruck uns einfach mal einen dieser Briefe vorzulesen.
Ich lese einfach mal den Anfang eines Briefes eines Kindes vor. Mhm. Es haben nämlich auch Kinder an diese Sendung geschrieben. Ich bin ein Schüler der 8. Klasse und im Bezirk Lichtenberg geboren. Wir bekommen in der Schule lauter Quatsch über die Politik zu hören. Darum höre ich Ihre Sendung so gerne. Ich verurteile den Sozialismus in der DDR sehr, aber leider können wir nichts machen. Mit vielen Grüßen, Ihr Eselchen.
Also ein Kind, das begreift, dass es lauter Quatsch in der Schule hört.
Das stimmt, ja. Ich habe auch bei den Briefen, die ich da las, oft mich gewundert, wie wach die politisch schon waren. Also im sehr jungen Alter sogar. Nicht nur 8. Klasse, sondern auch zum Teil jünger. Solche Briefe habe ich gefunden. Und wie politisiert die auch waren.
Natürlich dann immer auch geprägt durch das Elternhaus. Wie fing das nun alles an mit dieser Geschichte? Wie fing das an, Frau Schädlich, dass Sie sich für diese historische Sendung interessierten? Irgendwie schließt das ja alles, ist mein Eindruck, an ihr 2009 erschienenes Buch Immer wieder Dezember, die Geschichte einer schrecklichen Entdeckung, der Entdeckung nämlich, dass ihr Onkel Karl-Heinz Schädlich, Bruder des Schriftstellers Hans-Joachim Schädlich, ihres Vaters, jahrzehntelang die Familie verraten, sie für die Stasi bespitzelt hat als I.M. Schäfer. Im Dezember 2007 hat er sich auf einer Parkbank mitten in Berlin erschossen. Und Sie beschreiben in Immer wieder Dezember, wie Sie lange versucht haben, diese Geschichte aus Ihrem Bewusstsein zu löschen, sie irgendwie zu vergessen. Aber es ist offenbar, und das Gefühl entsteht auch am Anfang Ihres neuen Buches, es ist offenbar eine Geschichte, die bleibt, die Sie nicht loswerden.
Ja, der geistert wie so ein Phantom ja doch immer wieder durchs Leben. Und natürlich kann man die nicht loswerden. Der Verrat, den hat er begangen, den Verrat. Kurioserweise oder ironischerweise ist es nun auch tatsächlich jetzt so gewesen, dass er als Quelle dient. Ja? Nicht nur der Stasi hat er als Quelle gedient, sondern in diesem Fall, und da kann ich eigentlich ihm im Grunde dankbar sein, jetzt mir, weil ich in seiner Akte den Hinweis auf diese Sendung gefunden habe oder auf diesen Vorgang dieser Sendung. Die Stasi hat einen operativen Vorgang eröffnet gegen die Sendung Briefe ohne Unterschrift. Die hieß auch noch Werfer, diese Sendung, weil sie eben Harrison, über den haben wir noch nicht gesprochen, den Journalisten, der diese Sendung geleitet und auch moderiert hat, irgendwann mal in Leipzig war und da hat er Briefe eingeworfen in einen Briefkasten. Daher der Deckname Werfer für die Akte.
Dieser Einfallsreichtum ist immer wieder verblüffend.
Ja, fantasievoll. Ja.
Wir gehen gleich nochmal genauer in die Details, auch in die Zusammenhänge, die es gab zwischen Ihrem Onkel und dieser BBC-Sendung. Geht das denn vor allem Ihnen so oder überhaupt auch Ihrer Familie, Ihrem Vater, Ihrer Mutter, Ihrer Schwester, dass diese Geschichte an Ihnen allen gleichermaßen klebt? Sie sind diejenige gewesen, die sie wirklich sozusagen auch vielleicht für die Familie aufgearbeitet hat und ein bedeutendes Buch darüber geschrieben hat.
Ja, kleben ist vielleicht ein guter Ausdruck. Gleichermaßen glaube ich eher nicht. Am schlimmsten war es sicherlich für unseren Vater. Also es war ja immerhin sein Bruder, der das Jahrzehnte gemacht hat. Also es ist fast eine Kain- und Abel-Geschichte, könnte man meinen. Bloß auch für uns andere in der Familie ist es natürlich etwas, das lässt einen nicht los. Es bleibt. Das ist schmerzhaft und letztlich auch immer wieder unfassbar. Und irgendwie steht man trotz allem auch immer wieder vor einem Rätsel, denn wie ich es ja auch im Buch beschrieben habe, der Mann war ja eigentlich, den haben wir ja geliebt, der war ja ein bunter Hund in der DDR, der passte da nicht rein, der war anglophil und liebte den Jazz und die Literatur und so weiter und so fort. Also eigentlich ein Typ, den konnte man nur mögen, umso größer war ja der Schock, dass er es gemacht hat Und diese Ratlosigkeit hat mich ja letztlich auch wieder zu den Akten geführt, weil ich eigentlich noch mal wissen wollte, wie war er eigentlich? Was hat er vorher gemacht? Ich will der Sache ihm noch mal auf den Grund gehen oder ihn noch mal nachspüren. Er war ja auch als feindlicher Stützpunkt der BBC geführt, sozusagen als Staatsfeind, bevor er EM wurde.
Das ist ja dann eigentlich wieder was ganz Honoriges.
Ja.
Kann es also auch sein, dass Sie vielleicht mindestens unterbewusst irgendetwas Entlastendes gesucht haben?
Nicht nur unterbewusst, sondern ganz konkret etwas Entlastendes gesucht. Ich wollte mich eigentlich mit ihm beschäftigen. Und ja, bin eben auf diese Akte Werfer gestoßen, auf die Sendung Briefe ohne Unterschrift und auf diese Journalisten, die auch mit dieser Sendung zu tun hatte. Einer, der auch noch lebt, den ich auch getroffen habe, Trehearne Jones, indirekt hatte der mit der Sendung zu tun. Der war hier BBC-Journalist in West-Berlin. Und natürlich hat er, dieser Onkel Karl-Heinz Schädlich, sich auch mit diesen Journalisten getroffen in der DDR und auch mit Mr. Jones, trug aber sofort diese Verabredung an die Stasi heran und bot sogar an, dieses Gespräch mit Mr. Jones auf Tonband aufzunehmen. Und das war, bevor er offiziell in Anführungszeichen IM war, und insofern ja nichts Entlastendes leider. Er hat einfach sich angedient, wo immer er konnte, dem MFS.
Wir gehen gleich noch ein bisschen in die Details und wollen dann auch versuchen herauszufinden, was das überhaupt für eine Sendung war, Briefe ohne Unterschrift. Nach der nächsten Wunschmusik, was bedeutet Ihnen die Arie Spirat Anguis von Antonio Vivaldi aus der Motette Nulla in Mundo Pax Sincera? In der Welt gibt es keinen ehrlichen Frieden.
Die bedeutet mir viel, weil ich sie unmittelbar mit meiner besten Freundin in Los Angeles zusammenbringe, die verstorben ist 2009 und ihr vor ihrem Tod diese Musik sandte. Das ist einfach Dagmar, die Musik.
Emma Kirkby sang die Arie Spirat Anguis aus der Motette Nulla in Mundo Pax Sincera von Antonio Vivaldi. Die Sopranistin wurde begleitet von der Academy of Ancient Music in London. Der Dirigent war Christopher Hogwood. Susanne Schädlich, wir haben gerade die Geschichte Ihres Onkels, damit auch den großen Riss in der Familiengeschichte angesprochen. Nun ist dieser Mann, Karl-Heinz Schädlich, seit bald 10 Jahren tot. Können Sie ihm irgendwie, auf irgendeine Weise verzeihen, ihn vielleicht mit Milde betrachten als gefallenen Sünder oder etwas in der Art?
Nö, verzeihen kann ich ihm nicht, weil er nie um Verzeihung gebeten hat und auch keine Reue gezeigt hat.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie ihn als Kinder alle geliebt haben. Er war eigentlich der geliebte Onkel, weil er irgendwie auch der Exzentriker in der Familie war,
ja,
oder?
Ja, absolut. Er war der Exzentriker in der Familie und deshalb wundert mich das auch nicht, dass er den Kontakt zu diesen britischen Journalisten gesucht und gefunden hat in der DDR oder die zu ihm. Ja, ich meine, birds of a feather flock together. Und dieser Harrison, finde ich, ist ja auch ein Exzentriker, dieser Austin Harrison, schon allein, wie er gekleidet war, wie er sich in der DDR bewegte. Der war ja auch oft in der DDR, ist nach Leipzig gefahren. Mhm. Auch die Sendung ist besonders gewesen. Also ohne ihn hätte diese Sendung wahrscheinlich auch gar nicht so viel Breitenwirkung gehabt in der DDR. Er war, das geht aus Unterlagen der BBC hervor, die auch Erhebungen gemacht hat über die Reichweite der Sendung.
Also sozusagen vormoderne Medienforschung.
Ja, die haben wirklich Medienforschung betrieben. Mhm. Vor dem Bau der Mauer war das noch einfacher, weil dann natürlich auch DDR-Bürger noch zu den Messen hier nach West-Berlin fahren konnten. Und dann haben die Umfragen gestartet. Und irgendwann war Austin Harrison die meistgehörte Stimme in der DDR.
Hatten Sie denn je zuvor von dieser Sendung gehört? Also bevor Sie in den Akten, war Ihnen völlig neu diese
Geschichte?
Das
war mir völlig neu und ich sah einfach nur, ich las dann irgendwann mal, Briefe ohne Unterschrift ist eine spezielle Sendung, das hatte die Stasi notiert und ich dachte nur, Briefe ohne Unterschrift, das klingt wie ein Buchtitel, ja, was ist das denn? Und dann habe ich halt angefangen zu suchen.
Aber was hat Sie an dieser ersten Spur so fasziniert, dass Sie beschlossen haben, ihr detektivisch zu folgen?
Ja, also weil da stand Briefe ohne Unterschrift und Sendung, das hat mich natürlich neugierig gemacht. Also eine Radiosendung, was war das für eine Sendung? Wann wurde die ausgestrahlt? Von wem? Aha, da wusste ich ja dann auch schon irgendwie BBC, Briten, ist ja was ganz Spezielles. Es gab auch nichts im Internet darüber, also es war einfach eine Leerstelle, das hat mich auch fuchsig gemacht. Und natürlich diese Briefe ohne Unterschrift, allein das schon hat mich natürlich neugierig, da wollte ich wissen, was das ist, wieso hieß das so, was waren das für Briefe, wo sind die geblieben, wer hat da geschrieben und so weiter und so fort. Worum ging es in den Briefen?
Um davon einen Eindruck zu bekommen, können wir vielleicht noch einen dieser Briefe von Ihnen hören?
Ich lese einen Brief aus dem Jahr 68, das war ja auch ein wichtiges Jahr, Prager Frühling. Alle meine Sympathien gelten dem tapferen tschechischen Volk sowie ihren frei gewählten Vertretern Dubček und Svoboda. In meinem Betrieb wurde bereits den zweiten Tag kaum gearbeitet, nicht weil gestreikt worden wäre, sondern weil die Menschen in Gruppen zusammenstehen, diskutieren und sich zum Leidwesen der wenigen Apparatschicks an mitgebrachten Kofferradios von westlichen Rundfunkstationen immer wieder neue Informationen holen.
Susanne Schädlich ist zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sprechen gleich weiter nach Musik von Frédéric Chopin, gespielt von Jewgeni Sudbin. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich?
Also Sie fragen mich immer, warum ich das ausgewählt habe. Ich liebe es einfach.
Ja, das ist immer wieder das Geheimnisvolle an dieser Frage. Sie ist so groß und am Ende kann man ja doch nur sagen, die Musik ist einfach toll.
Ja, die Musik ist einfach großartig.
Ansonsten bleibt man sprachlos vor der Musik und muss einfach mal ein paar Minuten die Klappe halten. Jewgeni Sudbin spielte Frédéric Chopins Nocturne S-Dur Opus 55 Nummer 2. Wir sind im Gespräch mit Susanne Schädlich, geboren 1965 in Jena als Tochter. Sie runzeln die Stirn, aber das stimmt doch.
Ja,
man sieht es Ihnen nicht an, ich weiß, aber das sind nun mal nur nackte Zahlen, die haben ja nichts weiter zu bedeuten. Geboren jedenfalls als Tochter der Lektorin Christa Maria Schädlich und des Sprachwissenschaftlers Hans-Joachim Schädlich, der später ein bedeutender Erzähler werden sollte, beziehungsweise als solcher erkannt werden sollte, als er dann auch publizieren konnte. In der DDR war das nicht möglich. Ein bedeutender Erzähler ist übrigens immer noch. Anfang 2018 erscheint sein neuer Roman. Im Dezember 1977 jedenfalls reiste die Familie in die Bundesrepublik aus, was so ein herber Schnitt gerade für junge Menschen, für Kinder, für Heranwachsende bedeutete, können wir im von Susanne Schädlich und ihrer Schwester Anna Schädlich herausgegebenen Band »Ein Spaziergang war es« nicht nachlesen. Vom deutsch-deutschen Elend suchte Susanne Schädlich Ende der 80er Jahre, so ab 1987, kurz bevor die Mauer also fiel, weitestmöglichen Abstand, lebte einige Jahre in den USA, 12 Jahre genau, schlug sich durch, studierte, kehrte 1999 nach Deutschland zurück. Sie hatten eine Sehnsucht, anzukommen, irgendwo anzukommen, nicht immer nur im Exil zu leben, so steht es jedenfalls in Ihrem Buch, westwärts, soweit es nur geht. Sind Sie denn inzwischen angekommen?
Jein, würde ich sagen. Also mich treibt natürlich immer die Sehnsucht, wieder wegzugehen und irgendwo anders nochmal zu leben. Amerika vermisse ich natürlich. 12 Jahre, das waren 99 ein Drittel meines Lebens, als ich wieder zurückkam. Das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, aber es ist auch wahr, es hat mich auch geheilt. Ja? Also diese Distanz zu haben von Deutschland, von dem zweigeteilten Deutschland damals noch, und einfach in eine völlig fremde Welt einzutauchen und die Weite des Horizonts haben zu können, die Weite des Landes ohne Grenzen, besondere Menschen. Angekommen bin ich, glaube ich, und das ist das Wichtigste in der Sprache. Das war auch mit ein Grund, warum ich zurückgegangen bin. Dann, weil ich wusste, ich werde keine akademische Laufbahn beschreiten und bestreiten können. Unter meinen Seminararbeiten stand immer zu literarisch. Und die Sprache kam abhanden, ja, die Muttersprache, die deutsche. Ich musste also wieder in den deutschen Sprachraum zurückkehren.
Kamen Sie dann auch ohne Umstände wieder zurück oder hat sie noch ein paar Zicken gemacht?
Ja, nicht nur die Sprache. Also da haben immer wieder waren Amerikanismen da und also das, ja, musste schon in gewisser Hinsicht nochmal neu lernen. Die Sprache hatte sich auch weiterentwickelt. Aber im Grunde kann ich schon sagen, Berlin ist mein Zuhause.
Aber die Sehnsucht bleibt.
Die Sehnsucht bleibt.
Was macht es denn mit Ihnen, wenn Sie sich in so eine Arbeit wie für dieses Buch Briefe ohne Unterschrift werfen? Wühlt das nicht auch wieder den alten Schmerz auf, den Schmerz darüber, dass es einmal so einen fürchterlichen Staat wie die DDR gegeben hat, einen Staat, den Unrechtsstaat zu nennen, Sie sich im Gegensatz zu manch anderem nicht scheuen?
Was mich bei der Recherche und auch bei dem Buch, glaube ich, am meisten erstaunt hat, ist tatsächlich, mit welcher Akribie die Stasi doch gearbeitet hat. Also ich meine, ich kannte zwar natürlich unsere Akten, die fußen aber mehr auf Berichten des Onkels und Also das sind IM-Berichte zum großen Teil. Aber hier in diesem Buch, da wird ja auch genau beschrieben, wie die Stasi vorgegangen ist, um Briefeschreiber ausfindig zu machen. Die wollten die BBC dazu zwingen, die Sendung einzustellen. Die wollten Harrison verhaften, wenn nicht sogar liquidieren. Das Wort fällt oft. Also, und die haben ja einen unglaublichen Apparat aufgebaut, wegen dieser Sendung. Und wie absurd das eigentlich ist, ja, diese Absurditäten, die habe ich ja auch versucht irgendwie aufzuzeigen mit Blutproben, Speichelproben, Schriftvergleichskarteien und was weiß ich nicht alles. Also die haben so viel Mühe da reingesteckt und dass es so weit ging, hätte ich mir nie vorstellen können.
Und die haben streckenweise ganze Sendungen abgeschrieben, ne? Was dann ja sozusagen für denjenigen, der historisch arbeiten möchte, auch wieder ein Segen ist.
Ja, das ist wirklich ein Segen, weil es bis auf diese kurze Tonaufnahmen vom Deutschen Rundfunkarchiv ja gar nichts gibt über diese Sendung. Und da kann man auch wieder sagen, dank der Stasi, die Pflicht und Dienstbeflissen da irgendjemand hingesetzt haben, um mitzuschreiben, gibt es tatsächlich Transkriptionen dieser Sendung, vollständige Abschriften.
Mhm. Kurzen Tonausschnitte haben Sie angesprochen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, Briefe ohne Unterschrift. War also eine Sendung, die zwischen 1949 und 1974 immer freitags um 20.15 Uhr vom deutschen Dienst der BBC ausgestrahlt wurde, die meiste Zeit geleitet und moderiert von Austin Harrison. Wir wollen also mal ein kleines Beispiel aus dem Rundfunkarchiv hören, aus dem Herbst 1961, wenige Wochen also nach dem Bau der Mauer.
Kennwort vertauschte Rollen schreibt:
Ich möchte doch nur einmal wissen, wie sich das englische Volk verhalten würde, wenn mitten durch England eine Grenze wie hier in Deutschland verlaufen würde und sagen wir einmal der Ostteil Londons durch eine fremde Macht besetzt sein würde. Ob sich wohl auch nur ein Engländer bereit fände, diese Grenze zu bewachen und auf Landsleute zu schießen, welche diese Grenze zu überschreiten versuchen?
Solche hypothetischen Fragen kann man kaum konkret beantworten. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass kein Engländer sich so benehmen würde wie mancher Fauxpas an der Mauer. Übrigens bei weitem nicht aller Fauxpas. Ich glaube, dass Engländer nicht auf Befehl einer fremden Macht auf Engländer schießen würden. Aber dass ich das glaube, liegt daran, dass die Engländer nie der Korruption durch eine fremde Ideologie und durch ein totalitäres Regime ausgesetzt worden sind. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Deutsche erst einmal 12 Jahre lang der Beeinflussung durch die Nazis ausgesetzt waren, der jetzt der nicht minder korrupte Einfluss durch die SED gefolgt ist.
Susanne Schädlich, das ist ja eine ganz interessante, auch irgendwie diskutable Sicht auf Deutschland und die Deutschen. Harrison charakterisiert die Deutschen quasi als fremdbestimmt, erst durch die Nazis, dann durch die SED. Eigenes Verschulden, eigene Verantwortung für den Lauf der Geschichte kommt da nicht vor. Hat Harrison gemeint, angesichts der Probleme in der Gegenwart sei jetzt kein Platz in dieser Sendung für so Dinge wie Vergangenheitsbewältigung? Oder hat er sich vielleicht auch ein bisschen rangeschmissen an seine vermuteten Hörer in Deutschland?
Nee, das hat er nicht gemacht. Also er war sehr pointillistisch in seinen Kommentaren. Mhm. Es gab ja, also ich meine, er war Brite. Oft ist da natürlich auch ein Quäntchen Ironie mit drin. Und manchmal war er auch sehr schneidend in seinen Kommentaren und bissig. Allerdings, also er kommentiert ja hier einen Brief. Wenn man sich aber viele andere Kommentare von ihm durchliest und auch die Gestaltung der Sendung, merkt man schon, dass er versucht hat, auf alles einzugehen und auch die Waage zu halten. Mhm. Also er hat eigentlich immer mehr oder weniger, ohne politisch Einfluss zu nehmen, also in seinem Sinne, im britischen Sinne, im demokratischen, die hatten natürlich einen Auftrag irgendwie. Er hatte diesen Auftrag, diese Sendung zu machen. Ob er einen Auftrag hatte vom Secret Service, das wissen wir nicht. Diese Sendung war ein Ventil für DDR-Bürger. Er wollte eine Plattform schaffen. Ist ja eigentlich auch ein ganz moderner Gedanke im Radio für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, in ihrem eigenen Land ihre Meinung zu äußern und sich frei miteinander auszutauschen. Und deshalb hat er auch sich da zum Teil sehr zurückgehalten und auch jeden zu Wort kommen lassen.
Die DDR war jedenfalls, oder die DDR-Machthaber waren jedenfalls fest davon überzeugt, dass er irgendwie vom Secret Service gedungen sein müsse. Das konnten die sich gar nicht anders vorstellen, dass man so eine Sendung macht, wenn nicht irgendwie auch durch Beeinflussung des Staates.
Ja, absolut. Also ich meine, die haben halt das vermutet, was sie selber gedacht haben und wie sie auch selber agiert haben. Ich weiß es nicht, man kann es nur vermuten, selbst wenn er wenn die BBC dem MI6 zugearbeitet hat, dann war es ja irgendwie auch für eine gute Sache. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Briefe kamen, das war zum Beispiel 68 so aus der DDR, die kamen ja aus allen Ecken und Enden der DDR. Man kann eigentlich auch nicht mehr vom Tal der Ahnungslosen sprechen. Es kommen unglaublich viele Briefe aus Sachsen. Die Sendung wurde da gehört. Mhm. Natürlich haben die Leute auch über Truppenbewegungen gesprochen und so weiter und so fort. Und möglicherweise hat die BBC dann solche Briefe an den Geheimdienst, den britischen, gegeben, ja, weil das natürlich die Weltpolitik betraf. Im Vorfeld zum Beispiel vom Prager Frühling oder so. Aber dass der aktiv für den MI6 tätig war, das glaube ich nicht.
Was war dieser Austin Harrison überhaupt für ein Mensch? Es ist ja, glaube ich, nicht ganz leicht gewesen, überhaupt irgendetwas über ihn herauszufinden.
Na, die ersten Informationen hatte ich, wie gesagt, aus den Stasi-Akten. Mhm. Er war der Sohn eines Journalisten, Frederick Austin Harrison, der auch selber sehr viele Sprachen sprach und in dessen Fußstapfen er letztlich getreten ist. Er war im Zweiten Weltkrieg beim militärischen Abschirmdienst, deshalb könnte die Stasi vermuten, er war dann auch nach wie vor britischer Geheimagent. Er war hochgebildet, er war ein Freund des Lebens, liebte den Wein, liebte den Kontakt mit Menschen, er war ein Verfechter der europäischen Idee und hasste jede Form der Diktatur.
Susanne Schädlich, Sie haben sich ein Lied eines jungen englischen Musikers gewünscht, London. Benjamin Clementine heißt der Künstler. Und in diesem Fall traue ich mich doch noch einmal zu fragen, warum Sie sich dieses Lied wünschen.
Na, ich dachte einfach, das passt zu BBC und London und Austin Harrison und zu mir.
NDR Kultur, Klassik à la carte, das ist Benjamin Clementine mit dem Stück London. Aus London wurde 25 Jahre lang vom deutschen Dienst der BBC die Sendung Briefe ohne Unterschrift ausgestrahlt und zum großen Verdruss der SED auch in die DDR hineingestrahlt. Aber, Susanne Schädlich, DDR-Bürger, die diese Sendung hörten, lebten gefährlich. BBC zu hören war gewissermaßen ein Staatsverbrechen, oder?
Es war ein Staatsverbrechen und ich fand auch erstaunlich, dass in der DDR dieser Sender nach wie vor als Feindsender betitelt wurde. Diesen Begriff kennt man aus der Nazi-Zeit. Also diese Parallelen haben mich auch irgendwie sehr aufmerken lassen. Und natürlich war es gefährlich, diesen Sender zu hören. Selbst das Hören war eben schon eine Straftat. Das Schreiben war natürlich noch gefährlicher. BBC, das sind drei gefährliche Buchstaben. Das hat ja auch Mr. Jones gesagt, Trehane Jones. Das galt in der Nazi-Zeit und das galt eben auch noch in der DDR.
Sie beschreiben sehr eindringlich, auch am Beispiel eines sehr jungen Menschen, eines Schülers eigentlich, Karl-Heinz Borchardt, dem Sie auch für die Recherche Kontakt aufgenommen haben, der halt sowohl die Sendung gehört hat, als auch versucht hat, in Kontakt zu treten mit den Sendungsmachern und dann für längere Zeit verhaftet, eingesperrt, drangsaliert wurde. Beschreiben sehr eindringlich, welchen ungeheuren Aufwand, das haben Sie auch gerade angesprochen, die Staatsmacht betrieben hat, welche Energie sie im Prinzip verschwendet hat, um Hörer und natürlich auch schuldige Briefeschreiber zu überführen und welche drakonischen Strafen dann ausgesprochen wurden. Man fragt sich dann schon manchmal, warum hat denn das Regime diese kleine Sendung so wahnsinnig ernst genommen? Man kann ja nun nicht sagen, dass die DDR dadurch ins Wanken geraten wäre durch so eine Sendung.
Möglicherweise haben die das so empfunden. Also dadurch, dass eben diese Unmenge an Briefen in London, also London erreichte, wie viel wusste die Stasi natürlich nicht. Die haben den einen oder anderen abgefangen, beziehungsweise sie haben etliche abgefangen. Aber viele, 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 viele Tausende liegen eben im Archiv in Reading. Und was in der Sendung zu hören war, ist ja letztlich die breite Meinung der gesamten DDR-Bevölkerung gewesen. Da schrieb ja jeder hin. NVAler, Schüler, Akademiker, Lehrer, Hausfrauen, Bauern. Also die gesamte DDR-Gesellschaft hat da mehr oder weniger ihre Meinung kundgetan. Und wie Sie vorhin schon gesagt haben, da werden Versorgungsnöte beschrieben. Über Repressionen politische wird geschrieben. Über den Wunsch nach freier Meinungsäußerung, nach dem Mauerbau, über das Gefühl, von der westlichen Welt im Stich gelassen worden zu sein, weil nichts dagegen unternommen wurde. Die westliche Politik, die Annäherungspolitik Brandts wurde diskutiert. Das sind ja alles Themen gewesen, die in der DDR nicht diskutiert werden durften, schon gar nicht öffentlich. Und diese Öffentlichkeit war es halt, was denen natürlich ein tierischer Dorn im Auge war. Ja, die wollten sie ja verhindern.
In der Tat sind dann manchmal ja sogar innerhalb der Sendung tatsächliche Diskussionen entbrannt. Ja. Also natürlich von Harrison auch irgendwie gesteuerte Diskussionen zwischen einzelnen Briefeschreibern. Ja. Da denkt man manchmal an heutige Foren im Internet.
Das stimmt, ja. Das habe ich auch gedacht. Das ist einfach nur ein anderes Medium damals gewesen. Das Radio. Ich liebe das Radio. Und das fand ich auch erstaunlich, dass er tatsächlich Briefe gegeneinander gestellt hat, also manchmal auch gar nicht mehr selber kommentiert hat, sondern die Hörer hat selber sprechen lassen. Die hat zum Teil auch ihren eigenen Brief dann in der DDR hören konnten, wie er verlesen wurde und dann wieder darauf reagiert haben. Also die Briefeschreiber haben aufeinander reagiert und haben im Grunde das Drehbuch zu der Sendung geschrieben. Das ist ja auch unglaublich, wenn man sich's überlebt für DDR-Leute. Also da bietet sich ja auch mal ein Jugendlicher an, er würde gerne Ostreporter werden für diese Sendung. Ja.
Manchmal wurden in dieser Sendung auch sehr praktische Fragen verhandelt. Ja. Hören wir noch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Herbst 1961, aufbewahrt vom Deutschen Rundfunkarchiv.
Kennwort Rosenstock fragt:
Wo ist auf den englischen Kanalinseln eine deutschsprachige Gemeinde? Und gehen unsere Ostbriefe auch bestimmt durch Kurier von West-Berlin nach England, also nicht als gewöhnliche Post?
Von West-Berlin zu mir gehen Ihre Briefe durch englische Hände. Ich weiß nicht, ob es eine richtige deutsche Gemeinde auf den Kanalinseln gibt, aber es gibt einen deutschen Wahlkonsul in St. Clement auf der Insel Jersey.
Ich finde, da kommt auch die Angst durch, ja, dass diese Frau fragt natürlich, gehen die durch englische Hände, weil sie befürchtet, dass sie vielleicht abgefangen werden, die Briefe. Und der ist ja auch von 1961.
Genau. Austin Harrison ist hier allerdings verständlicherweise sehr kurz angebunden gewesen. Das Regime hörte ja mit. Aber es ist natürlich schon interessant und verlangt mehr Erklärung. Wie sind denn diese Briefe tatsächlich zur BBC gekommen, ohne in die Mangel der Zensoren und Abfänger zu geraten?
Ja, in der Sendung selber hat er Adressen verlesen. Die Sendung ging immer los mit dem Satz: Schreiben Sie uns, wo immer Sie sind, was immer Sie auf dem Herzen haben. Und entweder kurz nach diesem Satz oder am Ende der Sendung wurden 2 oder 3 Adressen in West-Berlin genannt. Die Stasi nannte sie Deckadressen. Ich würde sagen, es waren fingierte Adressen oder Fake, würde man heute sagen. Mhm. Und an diese Adressen schrieben die Verfasser der Briefe, aber die Stasi kannte die Adressen natürlich auch, weil die ja mitgehört haben. Und so wurde ein relativ ausgeklügeltes System entwickelt, dank eines geflüchteten Postbeamten aus der DDR, der den BBC-Leuten irgendwann empfahl, diese Adressen möglichst freitagabends, die lief ja immer freitagsabends, ganz zum Schluss der Sendung zu verlesen. Und dann hätten die Hörer Zeit, am Wochenende zu schreiben.
Also wirklich ein Wettlauf mit der Zeit.
Ein Wettlauf mit der Zeit, am Montag einzustecken oder vielleicht auch am Wochenende. Denn die Deckadressen würden erst von der Stasi an die Bezirkspostämter in der DDR vielleicht Montagmittag oder Montagnachmittag gegeben, beziehungsweise da würden die erst vorliegen. Und bis die Post dann diese Adressen auf dem Schirm hat und dann auch tatsächlich rauszieht, vergeht vielleicht noch der Dienstag. Sodass tatsächlich am Anfang der Woche mehr Briefe in West-Berlin landeten als gen Ende.
Aber das Regime wurde immer besser darin.
Das wurde immer besser, ja.
1974 wurde die Sendung dann ohne offizielle Angabe von Gründen eingestellt. Das ist irgendwie eine Geschichte, die einen fast schon melancholisch stimmt. War das nicht auch irgendwie dann letztlich im Ergebnis ein Triumph für das SED-Regime? Denn genau darauf hatte es ja viele Jahre lang hingearbeitet.
Also ich habe auch selber überlegt, was waren die Motive für die Einstellung der Sendung? Das wird auch nirgends konkret benannt. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Einerseits war das natürlich die Annäherungspolitik des Westens an den Osten. Da war so eine Sendung nicht mehr so.
Also zu konfrontativ.
Ja, zu konfrontativ. Und hinzu kommt, dass mit der Anerkennung der DDR und den ganzen Verträgen, die abgeschlossen haben, oder der quasi Anerkennung der DDR, die Leute in der DDR auch das Gefühl hatten, der Status quo ist jetzt zementiert. Es gibt 2 deutsche Staaten. Diese Mauer wird nie fallen, es wird keine Wiedervereinigung geben. Und das, was in den Briefen ja auch immer wieder steht, dass sie daran glauben, an die Wiedervereinigung. Wir sind ein Volk und ihr müsst uns helfen und lasst uns nicht im Stich und so weiter. Also die haben resigniert. Deshalb kamen weniger Briefe. Ja. Und, na gut, die Stasi hat auch immer mehr abgefangen, immer mehr Briefe. Und die Briten haben den ersten Botschafter bestellt in der DDR. Und auch in diesem Zusammenhang war natürlich so eine Sendung alles andere als opportun.
Haben nun diese Briefe Ihre eigene Sicht auf die DDR erweitert oder gar verändert? Vielleicht sogar die Sicht auf Ihr eigenes Leben in der DDR?
Mich hat ehrlich gesagt überrascht, wie viele Leute mit welcher Klarheit da geschrieben haben, sich auch getraut haben, das zu machen. Also dass dieses Aufbegehren und die Rebellion eigentlich durch die ganze Gesellschaft ging. Das hat mich erstaunt und dass man in diesen Zeitgemälden, ja, ein Sittengemälde der DDR hat. Die sind authentisch, die sind ehrlich, die sind ungefiltert, die schreiben an einen Freund, ja, oder auch manchmal an eine Verwandte. Also die Anschriften sind ja auch oft, oder die Anreden, lieber Onkel, liebe Tante Annemarie oder so. Und so sind dann auch die Briefe, wie wenn ich an meine Oma schreibe, sehr persönlich.
Hätten Sie noch einen dieser Briefe für uns?
Ja. Ich lese jetzt mal ein lustiges Gedicht. Nichts auf'n Tisch, nichts auf'n Teller, nichts auf'n Boden, nichts im Keller, auf de Toilette kein Klosettpapier, lieber Walter Ulbricht, wir danken dir. Mit dem Spitzbart siehst du aus wie so ein Affe, die Befehle kriegst du von Moskau, darum jätet uns auch noch so mau. Und schließte mal ab die Regierungstür, dreht ich noch mal mächtig in hinter dir. Dann kannst du da einen anderen Blumenträger holen, den da kannst du weiter dann verkohlen. Zur Hobelbank, an deiner alten Stelle, als von der Welt gehasster Tischlergeselle, da wären da wohl wenige begleiten. Und die drei, das sind keine Gescheiten. Drum sagt das Volk, die ganze Welt hier, willst du einen Abjang wie Conny, dann besser dir.
Also Briefe ohne Unterschrift war auch eine Sendung für neuere deutsche Gegenwartsliteratur, ja, in gewisser Weise. Zu schade, dass zum Beispiel davon keine Tonaufnahme mehr vorhanden ist. Aber es ist, man braucht sich keine Hoffnung mehr zu machen, irgendwo noch was finden zu können,
also,
oder?
Vielleicht hat jemand die Sendung aufgenommen. Mhm. Also vielleicht hört jemand jetzt uns, wie wir hier darüber sprechen. Es gab ja auch damals Leute, die hatten Tonbandgeräte und Kassettenrekorder. Und das liegt auf irgendeinem Dachboden.
Ganz bestimmt. Also Aufnahmen von Briefe ohne Unterschrift verzweifelt gesucht. Wenden Sie sich an NDR Kultur, Redaktion Klassik à la carte oder an Susanne Schädlich, wohnhaft Berlin. Frau Schädlich, Brave Son of America heißt das nächste Stück, das Sie sich gewünscht haben. Ein Stück von C.W. Stone King. Ich glaube, es ist nicht allzu verwegen anzunehmen, dass Ihre Verbundenheit mit Amerika, Ihre Sehnsucht gar, die Sie manchmal befällt, da eine Rolle spielt bei diesem Musikwunsch, oder?
Ja. Ja.
Eine der treffendsten Antworten in diesem ganzen Gespräch. C.W. Stone King, Brave Son of America heißt dieses Lied. Susanne Schädlich, viele haben in diesen Monaten das Bedürfnis, Amerika und die Amerikaner ein bisschen besser zu verstehen, auch zu verstehen, wohin diese Riesenmacht treibt. Sie haben sich immerhin als Sehnsüchtige, Amerika-Sehnsüchtige zu erkennen gegeben in dieser Sendung. Verstehen Sie die USA auch?
Nee, ich glaube, die kann keiner verstehen.
Auch
also,
nicht die Amerikaner?
Auch die Amerikaner können sich auch nicht verstehen, glaube ich. Also, und naja gut, Trump versteht sowieso kein Mensch. Den muss man auch nicht verstehen, glaube ich. Man kann nur hoffen, dass die Administration und die Institutionen Amerikas funktionieren und ihm Einhalt gebieten. Bislang hat es ja ganz gut funktioniert.
Wäre dieses Land Amerika nicht auch mal wieder ein Buch aus Ihrer Feder wert?
Ja, ich arbeite dran.
Ach!
Aber mehr sage ich nicht.
Ah, ich wollte jetzt gerade fragen, in welche Richtung das gehen könnte. Wird das etwas sein, was am Ende im Sachbuchregal landen wird?
Aha, nein.
Etwas Literarisches.
Ja, endlich mal wieder. Mhm. Obwohl, mehr, ich meine, dieses Buch hat ja auch literarische Aspekte. Es ist ja, es hat ja praktisch die Rechercheebene und es hat die literarische Ebene. Da wird die ganze Harrison-Geschichte erzählt, auch Karl-Heinz Borcherts Geschichte erzählt. Die wird auch im Präsens erzählt und die Recherche in der Vergangenheit. Und da ist auch viel zwischen den, also Fakt und Fiktion sind letztlich untrennbar miteinander verbunden. Und wie ich die Dinge darstelle, da ist viel Fiktion drin. Beschreibung von Orten, Dialoge und so weiter und so
weil
fort.
Weil Sie sich einfach viel vorstellen müssen.
Genau, oder? Ja. Und aber ich halte mich halt an die Fakten. Bloß wie ich sie darstelle, das ist ja dann auch Fiktion.
So, und wann kommen wir dann wieder zusammen, um über Ihren Amerika-Roman zu sprechen?
Oh Gott.
Ohne sie unter Druck setzen zu wollen.
Es
gibt ja noch ein Leben neben dem Schreiben.
Ja. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, weiß ich nicht, keine Ahnung.
2019,
ja,
sagen
genau.
Wir jetzt einfach mal.
Wir machen einfach jetzt
2019,
mal einen Termin.
Juni 2019 hören wir dann.
21. Juni.
Genau. hören wir wieder Susanne Schädlich in Klassik à la carte. Ihr einstweilen neues Buch Briefe ohne Unterschrift, wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte, ist bei Knaus erschienen. Frau Schädlich, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.